Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Deutschland sucht seine Kulturhauptstadt. 2025 dürfen wir nämlich eine europäische Kulturhauptstadt benennen und das Casting läuft gerade. Heute stellen sich 8 Kandidaten vor. Ich nenne sie einfach mal alle, damit man es mal gehört hat. Nürnberg, Hannover, Hildesheim, Dresden, Chemnitz, Zittau, Magdeburg und Gera. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Frau Nia, nein, im Sinne des fairen Wettbewerbs stelle ich diese Frage erst am Ende, ob Sie einen Favoriten haben. Aber wir können ja erstmal darüber sprechen, was es überhaupt mit diesem Titel auf sich hat und wie wichtig der sein kann oder sein sollte. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, das ist ja auch immer so ein bisschen Stadtmarketing.
Ja, aber das ist ja eine gute Sache. Also wir leben ja in einer Aufmerksamkeitsökonomie, wo diejenigen, auf die sozusagen der Scheinwerfer sich richtet, aus welchen Gründen auch immer, daraus auch ein Geschäft machen können, mehr Tourismus anziehen, Lebensqualität ausstrahlen und so weiter. Insofern ist es, glaube ich, eine gute Sache. Das kann ja Städte auch motivieren. Und ja, also ich finde das viel, viel sympathischer, das so zu machen, als mit großen Sportveranstaltungen wie der Olympiade oder so.
Ja, zumal an Orten, wo es dann zu heiß ist. Aber das passiert in der Regel in Deutschland nicht, bisher nicht. Wir haben mal unseren Korrespondenten in Thüringen gefragt mit Blick auf Weimar. Das war eine der letzten, 2010 war es Essen, 1999 war es Weimar in der deutschen Liste und ihn gefragt, was das für eine Auswirkung auf Weimar damals hatte.
1999, die Kulturhauptstadt hat Weimar in die Moderne gestoßen, aus der selbstgenügsamen Klassikseligkeit heraus. Da kamen Musiker, Schriftsteller, Philosophen, Schauspieler von Weltgeltung in die Stadt und brachten die Welt auch mit. Und die Weimarer wurden gefordert und auch überfordert und das war auch gut so.
Tja, Weimar damals. Ist das dann also eine Art Entwicklungshilfe, kulturelle Art?
Ja, absolut. Also man strengt sich natürlich in so einer Situation mehr an. Ist die Frage, ob das die Städte, die Sie genannt haben, heute noch so nötig haben. Ich glaube, Dresden hat da ja auch zum Beispiel eine wahnsinnige Entwicklung in den letzten 20 Jahren sowieso genommen. Aber gerade deswegen ist es natürlich auch total gut und attraktiv, wenn auch so ein internationales Publikum, das vielleicht sonst nur nach Berlin fahren würde, dann noch ein Abstecher, wenn sich überlegt, welche zweite Stadt in Deutschland muss man noch sehen oder wollen wir noch sehen, eben nicht immer nur nach München oder Hamburg fährt, sondern vielleicht mal nach Dresden.
Mhm. Das ist ja das Interessante auch bei der Entwicklung der Kulturhauptstädte, auch mit Blick auf ganz Europa, dass von den anfangs großen Städten auf die immer kleineren gegangen wurde. Ich habe im Ohr Saskia Sassen, die amerikanische Soziologin, die vor kurzem hier in Berlin war, auch bei uns im Interview, und die so ein großes Lob auf die europäische Stadt, auf die mittelgroße Stadt abgeliefert hat, gerade auch im Vergleich zu der globalen Entwicklung, wo wir immer mehr diese Megacities haben, als eigentlich den guten und den vernünftigen Ordnungsrahmen für gutes und qualitativ hochwertiges Leben. Ist das eine europäische Qualität?
Absolut. Also das fällt einem doch jedes Mal auf, wenn man irgendwie Städte in Asien oder Lateinamerika vielleicht jetzt nicht bereist oder so, sondern überhaupt nur sieht, wie stark da sowas wie Stadtplanung, die in Europa für uns selbstverständlich ist, wo nicht einfach so am Stadtrand wild rumgesiedelt wird, sondern man versucht, das in eine vernünftige Struktur zu bringen, sodass auch Naherholungsgebiete, Wälder vielleicht auch in der Nähe von Wohnsiedlungen sind und so weiter. Also das ist ja auf jeden Fall eine europäische Errungenschaft und vielleicht kann ich auch einen Kultursoziologen anbringen. Richard Florida mit seinem Buch, schon eine Weile her, dass er das geschrieben hat, The Rise of the Creative Class, wo er gesagt hat, dass sich auf Dauer eben auch die Regionen ökonomisch durchsetzen werden, die attraktiv als Lebensort für Kreative im weitesten Sinne sind. Und wenn man sich zum Beispiel in Portugal mal anguckt, wie das Land so einen ökonomischen Aufschwung genommen hat, so in den letzten Jahren, das gilt ja so als Modell, hat viele auch erstaunt, wie gut das gegangen ist. Das hat auch damit zu tun, dass so Städte wie Lissabon oder Porto so bei vielen Leuten, die aus der ganzen Welt dahin ziehen, so als das neue Kalifornien gelten. Oder auch eine Stadt wie Sevilla eben auch wirklich genau so ein kulturelles, internationales Szene so anzieht. So Digital Natives, die eben von da aus arbeiten.
Wahrscheinlich muss aber auch einiges passieren und muss doch auch eine gewisse Grundstruktur da sein, damit es funktioniert. Ne? Denn wir erleben ja auch, und wenn wir nur auf Deutschland schauen, natürlich schon so einen gewissen Sog, gerade im kulturellen Bereich, auf Berlin, also eine Art Zentralisierung, die eigentlich untypisch ist für unser Land von der Struktur her. Aber jetzt habe ich natürlich.
Sie sind bei meinem, wenn ich dazu noch was sagen darf, das ist nämlich eines meiner absoluten Lieblingsthemen im Moment. weil ich finde, dass Deutschland oder gerade auch Berlin unter seinen Möglichkeiten bleibt, was so das Thema Mobilität, Infrastruktur auf dem Land und Arbeitsmarkt zusammenzudenken. Also ich glaube, dass es viel mehr Möglichkeiten gäbe, rund um die Hauptstädte herum auch Regionen zu erschließen, dass digitales Arbeiten auf dem Land auch viel stärker und leichter möglich wäre, wenn man eben entsprechende Infrastruktur hat. Und dass gerade Berlin ein riesiges Potenzial hat, weil es eben keine andere Industriemetropole und auch keine Hauptstadt gibt, die so billiges Bauland in unmittelbarer Nachbarschaft hat. Also in Paris oder London geht das halt nicht.
Okay, aber da ist natürlich dann die Gefahr, dass genau diese, also ich meine, bevor Berlin eine Megacity wird, muss noch viel passieren, aber dass natürlich genau diese Ausfransung um Zentren herum dann passiert.
Naja, das wäre eben die Herausforderung, das ein bisschen zu planen. Also wenn Kopenhagen eine intelligente Stadtplanung machen kann, warum eigentlich nicht Berlin? Warum können wir nicht im Digitalzeitalter da führend sein und zu sagen, wir machen sowas wie digitale oder urbane Dörfer auf dem Land um Berlin rum. Da brauchen wir aber dann auch ein paar Arbeitgeber, vielleicht auch öffentliche, vielleicht die Verwaltung, die ihren Leuten mehr mobiles Arbeiten ermöglichen. Das entlastet nicht nur den Wohnungsmarkt, sondern auch die Verkehrspolitik. Weniger Verkehrstote, das allein wäre doch schon ein Argument da, sich ein bisschen mehr anzustrengen.
Das ist wahr. Jetzt die abschließende Frage zu diesem Thema, die ich extra zurückgestellt habe.
Chemnitz.
Chemnitz, ja.
Ja, ich fände es schön, wenn der Name mit was anderem verbunden wird als den rechtsradikalen Demos.
Mal sehen, ob man auf sie hört. Im Dezember fällt die Entscheidung, welche deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas im Jahre 2025 wird.